Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Aus der Serie interessanter alter Dokumente. Adenauer. Was für ein politisches Ferkel das war. Ein Beitrag von Albrecht Müller. Verzeihen Sie diese Ausdrucksweise, aber treffender geht es nicht. Um seiner Partei im damaligen Westdeutschland die Mehrheit zu sichern, hat Adenauer die Abspaltung Ostdeutschlands, also der späteren DDR, hingenommen und betrieben. Das wurde in den Jahren 1949 bis 1953 vor allem in der Auseinandersetzung mit dem damaligen Bundesinnenminister und Mitglied der CDU, Gustav Heinemann, sichtbar. Zur Beschreibung und zum Beleg dieser Vorgänge verweise ich auf zwei Artikel. Zum einen auf einen Artikel des Historikers Karl Ludwig Sommer mit dem Titel Adenauers Konzeption, Heinemanns Alternative und die Nachwirkungen der gefällten Entscheidungen bis zum heutigen Verhältnis zwischen Ost- und den Westdeutschen. Diesen Beitrag finden Sie bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Es ist übrigens ein sehr lesenswerter Text. Zum Verständnis der Teilung Deutschlands, die unnötig war, ist auch die Rede Gustav Heinemanns vom 23. Januar 1958 wichtig. Sie ist im Schrifttext am Ende des Textes als vollständiges Wortprotokoll wiedergegeben. Diese Rede war eine Bilanz und Anklage des inzwischen zur SPD gewechselten Mitbegründers der rheinischen CDU. Auch Österreich war nach dem Zweiten Weltkrieg von den vier Alliierten besetzt. Aber anders als im Adenauer-Deutschland haben die verantwortlichen österreichischen Politiker versucht, die Einheit ihres Landes zu retten. Mit Erfolg. Sie haben in zähen Verhandlungen einschließlich eines Besuches in Moskau erreicht, dass seine Einheit erhalten bleibt und die Alliierten abzogen. Der westdeutsche Katholik Adenauer gab vor, das Heil in der Westbindung zu sehen, wie es hieß, und der damit verbundenen Wiederaufrüstung Westdeutschlands, also der britischen, der französischen und US-amerikanischen Zone. Adenauer nahm an, jedenfalls behauptete er es, dass dann die Sowjetunion bereit wäre, ihren Teil in die Einheit Gesamtdeutschlands zu entlassen. Das funktionierte aber nicht. Adenauer hatte damit, was er wollte: einen stark katholisch geprägten westdeutschen Staat, die Bundesrepublik Deutschland. Die 17 Millionen Brüder und Schwestern im Osten interessierten ihn in der Sache wenig, propagandistisch aber schon. Mit seinem sogenannten »Deinem Päckchen nach drüben« und was es sonst noch so alles gab. Dieser Text ist auch geprägt von persönlichen Erfahrungen. Ich habe mich als Jugendlicher zusammen mit meinen älteren Brüdern für die Anfang der 50er Jahre von Gustav Heinemann gegründete Gesamtdeutsche Volkspartei, kurz GVP, engagiert, Plakate geklebt und Veranstaltungen arrangiert. Wir hatten die Umstände damals übrigens genauso gesehen, wie es der Historiker Karl Ludwig Sommer in dem verlinkten Text für die Friedrich-Ebert-Stiftung beschrieben hat. Populär ausgedrückt, Adenauer hatte keinen Bock auf die Einheit. Aber er ließ viel Schattenboxen zu, die bereits erwähnten Päckchen nach drüben zum Beispiel. Typisch waren auch die gesamtdeutschen Kirchentage. Dort schlossen wir Freundschaften mit Gleichaltrigen aus Dresden, Erfurt und Brandenburg. Ich selbst war wenige Jahre später sogar zu einem Ferienaufenthalt in Brandenburg und dann später auch in Dresden. Die Einheit hat uns das nicht erhalten. So hat sich übrigens auch nicht die Mehrheit der Westdeutschen verhalten. Sie reisten zum Urlaub lieber nach Teneriffa als in die DDR. Die Mehrheit hat die Trennung geliebt. Hören Sie nun Auszüge der Rede Gustav Heinemanns, Abgeordneter der SPD im Deutschen Bundestag, am 23. Januar 1958. Das vollständige Wortprotokoll der Rede finden Sie im Schrifttext verlinkt. Herr Präsident, meine Damen und Herren, vor 7,5 Jahren trennten sich die Wege, die der Bundeskanzler und ich nach dem Kriege zunächst gemeinsam gegangen waren. Nun begegnen wir uns hier erstmalig wieder in einem Augenblick, da der Herr Bundeskanzler sagte, es habe noch nie so ernst um uns gestanden wie heute. Das heißt mit anderen Worten, dass die Sicherheit der Bundesrepublik noch nie so gefährdet war und dass die Wiedervereinigung unseres Volkes noch nie so wenig in Sicht war wie gegenwärtig. An diesem Urteil ist leider vieles richtig. Und dieses Urteil besagt zugleich, dass die Zeit gegen uns gearbeitet hat und dass wir alle miteinander gerufen sind, die Richtigkeit des Weges zu überprüfen, der in den letzten Jahren verfolgt wurde. Das Thema des Gespräches von 1950, als wir auseinandergingen, und von heute ist im Grunde unverändert. Damals ging es auch um die Eigenmächtigkeiten des Bundeskanzlers. Er war es ja, der ohne einen Beschluss der Bundesregierung den Westmächten westdeutsche Soldaten gegen die vierte östliche Besatzungsmacht anbot. So wie heute zur Erörterung steht, ob er die Bundeswehr nun auch eigenmächtig in atomare Bewaffnung verstricken wird. Der erste politische Konflikt in der ersten Bundesregierung ergab sich über die Frage, ob die Bundesrepublik dem Europarat beitreten sollte. Darüber gab es im Mai 1950 in der Bundesregierung eine stundenlange Aussprache. Jakob Kaiser und ich waren gegen diesen Beitritt, weil er geeignet erschien, die Spaltung Deutschlands zu vertiefen. Nach stundenlanger Beratung im Kabinett wurde eine Kompromissformulierung gefunden und 3 Wochen später erlebte ich in der Bundesratssitzung, dass der Berichterstatter einen anderen Text vortrug, als die Bundesregierung ihn beschlossen hatte. Der zweite Konflikt, der entscheidende, ergab sich aus dem eigenmächtigen Angebot der Aufrüstung. Meine Damen und Herren, Herr Dehler ist besonders auf die Vorgänge vom März 1952 zu sprechen gekommen, als die Sowjetunion anbot, Wiederherstellung der deutschen Einheit, Redefreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, freie wirtschaftliche Entwicklung, nationale Streitkräfte für ein wiedervereinigtes Deutschland. Aufnahme in die Vereinten Nationen, gesamtdeutsche Regierung, hervorzugehen aus freien Wahlen, alles unter der Bedingung, dass Deutschland sich nicht an Militärbündnissen beteilige. Verehrte frühere Freunde aus der CDU, als diese Note der Sowjetunion 1952 auf den Tisch kam, gab es in ihren Reihen eine weite Zustimmung zu dieser Note. Damals tagte in den gleichen Tagen des März 1952 der Evangelische Arbeitskreis der CDU in Siegen. Sie können im CDU-Informationsdienst über diese Tagung nachlesen, dass dort ausgesprochen wurde, Zitat, »Wir sehen in der Note der Sowjetunion vom 10. März 1952 einen Erfolg der Politik der Bundesregierung, da damit ein Gespräch zwischen den Mächten veranlasst wird, auf denen die Verantwortung für die Teilung Deutschlands ruht. Wir bitten die Bundesregierung, bei ihren Beratungen mit den Westmächten, sich dafür einzusetzen, dass auch diese nichts unversucht lassen, das von ihnen gleichfalls bejahte Ziel der deutschen Wiedervereinigung zu verwirklichen.« Zitat Ende. Was wurde aus diesem Appell des Evangelischen Arbeitskreises? Der Herr Bundeskanzler hat damals, als die Note ihm bekannt wurde, gleich wegwerfend gesagt, wie er immer, wenn so etwas passiert, belanglos. Er nahm in Siegen zu dem Arbeitsergebnis des Evangelischen Arbeitskreises selbst Stellung und sagte, der Westen muss erst stärker werden, ehe wir in eine Verhandlung eintreten können. Noch ist der Zeitpunkt nicht gekommen. Und als der Inhalt dieser anzustrebenden Verständigung beschrieb er, Wiedervereinigung Deutschlands sowie Bereinigung und Neuordnung im Osten. Was hieß das? Wenige Tage vorausgegangen war die Rede des Bundeskanzlers vor dem CDU-Tag in Heidelberg am 1. März 1952, wo er mit aller Klarheit gesagt hatte, erst stärker werden und dann sollte es gehen, so hieß es wörtlich, um die Neuordnung der Verhältnisse in Osteuropa. Ebenso hieß es im Rundfunk in einer Rede vom 5. März 1952, es gehe nicht nur um die Ostzone, es gehe darum, ganz Osteuropa östlich des Eisernen Vorhanges zu befreien. Kaum wurde eine Möglichkeit sichtbar, mit der Sowjetunion wirklich weiterzukommen. Da war auch schon wieder der ganze Übermut, die ganze Hybris wieder im Spiel, es uns als Aufgabe zuzuschreiben, ganz Osteuropa neu zu ordnen. Zwischenruf von Abgeordneten Dr. Krone, ach. Ja, Herr Dr. Krone, ich verweise Sie wörtlich genau auf die Reden von damals. Was heißt denn das? Ganz Osteuropa östlich des Eisernen Vorhanges befreien. Das war doch schon der Anlauf auf die Zumutung an die Sowjetunion zur Kapitulation. Zustimmender Beifall bei der SPD. Aber jedenfalls 1952, als die Sowjetunion diese Offerte auf den Tisch legte, von der ein großer Teil der CDU damals sagte, das sei ein Erfolg und darauf solle man zugehen, wurde vom Bundeskanzler der Weg verfolgt, erst stärker werden. Nicht wahr? Der stärkste Bundesgenosse, der Amerikaner, ist ja auf unserer Seite. Eine letzte Chance, lediglich über die Sicherheitsfragen zu einer Wiedervereinigung zu kommen, war im Winter 54-55, eingeleitet durch eine Note der Sowjetunion vom 23. Oktober 1954, in der noch einmal die Vorschläge vom März 1952 auflebten, nämlich der Vorschlag einer Viererkonferenz, freier Wahlen in Deutschland unter internationaler Kontrolle, aber alles unter der Bedingung, dass eine Einigung über den militärischen Status eines wiedervereinigten Deutschlands erreicht werde. Und die Antwort des Westens, Erst die Pariser Verträge, die Sowjetunion wird hinterher auch noch verhandeln. Lassen wir uns nicht einschüchtern, erst stärker werden. Das war die Antwort. Wie sieht nun das Ergebnis eben dieser ganzen Politik heute aus? Sie müssen ja selber sagen, dass die DDR stärker im Spiele ist als je zuvor. Wahrscheinlich fühlte die Sowjetunion in all diesen Jahren, dass ihr mehr und mehr an Stärke zuwuchs. Das heißt mit anderen Worten, dass die Politik der eingebildeten Stärke das Spiel der Sowjetunion gespielt hat. Dass diese Politik der eingebildeten Stärke, während der man die Chancen ausließ, der Sowjetunion die Zeit gab, aus dem Handicap herauszukommen, das doch noch so lange für sie bestand, als sie keine Wasserstoffbomben, keine Raketen und so weiter hatte. Heute ruft die CDU, ruft die Bundesregierung nach der Viererkonferenz. Als der Osten sie anbot, war die wegwerfende Antwort belanglos. Herr Bundeskanzler, was Sie in diesen Jahren betrieben haben, war die gleiche Politik der Preissteigerung in der deutschen Politik, wie wir sie auch hier in der Wirtschaft erleben. Beifall seitens der SPD. Ich erachte es für die historische Schuld der CDU, dass sie bis zum Jahr 1954 in dieser leichtsinnigen Weise die damaligen Möglichkeiten ausgeschlagen hat, denen wir heute nachtrauern müssen. Wie lange wollen Sie dieses Spiel noch fortsetzen? Wie lange noch? Herr Dr. Gradl hat heute Morgen namens der CDU mit sehr viel sachlicher Berechtigung auf die Zustände in der DDR hingewiesen. Herr Dr. Gradl, wir begegnen uns jetzt nach 10 Jahren erstmalig wieder. Uns beide haben die Nachkriegsjahre zusammengeführt zu einer Zeit, als Sie in der Führung der ostzonalen CDU standen, als Sie 1946-47 Parteitage und andere Konferenzen in Ost-Berlin veranstalteten und immer wieder CDU-Freunde aus dem Westen einluden. Manch einer ist hier, der gleich mir diesen Einladungen folgte. Aber einer ist diesen Einladungen damals nicht gefolgt. Es ging darum, das war der Wunsch der ostzonalen CDU-Freunde, einen Rückhalt an den westdeutschen CDU-Mitgliedern und Organisationsvertretern zu gewinnen. Einer beteiligte sich nicht daran. Und als genau vor 10 Jahren, im Dezember 1947, die Schlussrunde zwischen Jakob Kaiser und Ernst Lemmer und den Sowjets um die Führung der ostzonalen CDU gespielt wurde, als Sie, Dr. Gradl, wieder einmal Freunde aus dem Westen aufgeboten hatten, an dieser Schlussrunde teilzunehmen, war Dr. Adenauer wiederum nicht dabei. Ich habe meinen Lebtag nicht vergessen, wie bitter Sie, Herr Dr. Gradl, sich im Dezember 1947 uns Westdeutschen gegenüber beklagten, dass es nicht zu einer gesamtdeutschen CDU gekommen sei. Zwischenruf Abgeordneter Wehner. Hört, hört. Es gibt ein Blatt namens Evangelische Verantwortung, herausgegeben vom Evangelischen Arbeitskreis der CDU. In der Nummer vor der Wahl, der Nummer vom August 1957, war eine Zuschrift zu lesen, wonach der Westen ja noch eine Waffe gegen das Untier im Osten habe und diese Waffe die aufhaltende Macht im Sinne des 2. Thessalonicher Briefes gegen den Antichristen sei. Ich bitte Sie herzlich, verehrte Freunde von der CDU und dem evangelischen Teil darin, sorgen Sie doch dafür, dass solche Klänge endlich verschwinden. Es geht nicht um Christentum gegen Marxismus. Zurufe von der CDU-CSU, sondern es geht um die Erkenntnis, dass Christus nicht gegen Karl Marx gestorben ist, sondern für uns alle. Stürmischer Beifall bei der SPD und FDP, Unruhe in der Mitte. Meine Damen und Herren, unsere politische Aufgabe nach dem Krieg war von Anfang an und ist es bis zur Stunde eine doppelte. Und das heißt mit anderen Worten, um ein wesentliches Stück schwerer, als die CDU sie uns vorstellt. Sie ist eine doppelte, nämlich das harte, das unerschütterliche Nein zum totalitären System zu verbinden mit dem Ja zur Nachbarschaft der totalitär regierten Ostvölker. Das müssen wir miteinander fertigbringen, dieses Nein und gleichzeitig dieses Ja. Ich habe dem Herrn Bundeskanzler nie und keinen Augenblick vorgeworfen, dass er mit den westlichen Nachbarn einen Ausgleich betrieb. Das war unerlässlich. Aber ich habe ihm immer vorgeworfen und tue es auch in dieser Stunde, dass er mit diesem westlichen Ausgleich neue Ostfeindschaft verbunden hat. Herr Bundeskanzler, für mich persönlich bedeutet dies alles an Sie die Frage, ob Sie nicht nachgerade zurücktreten wollen. Warum, Herr Bundeskanzler? Ich bitte Sie, das jetzt einen Augenblick zu hören. Ich verstehe zur Genüge, dass Sie sich in eine politische Sicht und in einen politischen Weg begeben haben, von denen Ihnen persönlich der Rückweg schwerfällt. Das verstehe ich. Dafür haben Sie vieles daran gesetzt, die Dinge dahin zu entwickeln, wohin sie geführt haben. Aber ich meine, dass eine ruhige Überlegung und Prüfung der gesamten Gegebenheiten es nachgerade nahelegen sollten, den Weg freizugeben für andere Kräfte, die nun aus dieser Gegebenheit wirklich und glaubwürdig das entwickeln, was geboten ist. Ich verbinde damit an die früheren Freunde der CDU nun noch eine ganz besonders ernste Frage im Hinblick darauf, dass sie christliche Politik zu treiben angetreten sind. Ich meine dieses. Es soll nun ja, und das ist doch wohl klar durchzufühlen durch alles, was wir heute hier gehört haben, dass die Fortentwicklung auf die atomare Bewaffnung der Bundeswehr hingetrieben werden. Früher konnte man sicher sein, wenn man so stark war, den Gegner zerschlagen und erschlagen zu können. So stark ist der Westen heute auch. Aber er würde darüber selbst zerschlagen werden. Und das bedingt die Notwendigkeit eines gründlichen Umdenkens. Dazu sind wir Deutschen in dieser Mittellage, in diesem Eingeklemmtsein, vielleicht mehr berufen als andere Völker. Nun erstaunt es mich, nein, ich muss so sagen, es macht mich bis ins Tiefste betroffen, mit welch einer Selbstverständlichkeit Sie im Begriff sind, auf eine atomare Bewaffnung hier in Deutschland zuzugehen. Steht Ihnen überhaupt nicht zur Überlegung, und zwar so zur Überlegung, dass Sie sich getrauen möchten, das hier auch einmal auszusprechen, dass die Massenvernichtungsmittel von heute einfach keine Waffen mehr sind? Herr von Brentano hat das am vergangenen Sonntag in seiner Berliner Rede laut Bulletin sogar wörtlich so gesagt. Wenn das eben keine Waffen mehr sind, sondern wenn das etwas ganz anderes ist, dann können Sie doch unmöglich in dieser Selbstverständlichkeit auf solch eine Bewaffnung zugehen. Die Warnungen davor werden immer dringender. Ich muss es beklagen, dass der Herr Bundesverteidigungsminister hier von einer Panikmache redet. Verehrter Herr Dr. Strauß, Albert Schweitzer ist kein Panikmacher. Die 18 Göttinger sind keine Panikmacher. Die 9000 Wissenschaftler aus 40 Ländern, die gerade eine Eingabe an die Vereinten Nationen eingereicht haben, sind keine Panikmacher. Aber die Geister scheiden sich nicht in den Erklärungen, sondern in den Konsequenzen, die sie mit den Erklärungen verbinden. Das Aufregende an der Erklärung der 18 Göttinger war, dass sie ein persönliches Engagement mit ihrer Erklärung verbanden, indem sie nämlich sagten, keiner von uns ist bereit, sich an Herstellung, Erprobung oder gar an dem Einsatz von Atomwaffen zu beteiligen. Es wird auch nicht gelingen, die Menschen hierzulande an die Massenvernichtungsmittel einfach zu gewöhnen, so wie man ihnen die Aufrüstung nach 1950 angewöhnt hat. Seien Sie sich klar darüber. Ich spreche hier gar keine Drohungen aus, das liegt mir völlig fern. Ich möchte nur dazu helfen, dass hier nicht auf irrtümlichen Grundlagen, auf brüchigen Grundlagen politisch gehandelt wird. Seien Sie sich klar darüber, dass das, was der Herr Strauß Panikmache nennt, einer tiefen, nur zu begründeten, unüberwindlichen Furcht im Volke entspringt, das hier ein Verhängnis heraufzieht, dem man sich entgegenstellen wird. So wie etwa das japanische Volk es tut, so wie etwa im Augenblick die Engländer sich dagegen auflehnen, dass ununterbrochen mit Atom- und Wasserstoffbomben ausgerüstete Flugzeuge über ihrem Vaterland umherkreisen. Das, was hier Panikmache genannt worden ist, ich kann diesen Ausdruck nur tief bedauern, wird nicht weggewischt werden können, einfach weil hier die Wunden, die Sorgen viel zu tief brennen, viel zu echt sind. Hier wird sich etwas mobilisieren. Meine Damen und Herren, Sie haben heute in der Aussprache von den Sprechern der Opposition immer wieder zu hören bekommen, dass wir es leid sind, von Ihnen, von den Regierungsgruppen, immer, wenn dies oder das gesagt oder vorgeschlagen wird, als Antwort zu erhalten, das sei belanglos, Störmanöver, Propaganda, Panikmache, keine Zeit zum Lesen und wie das alles heißt. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass niemand von uns irgendwie Apologet von Ostvorschlägen ist. Das haben wir gar nicht nötig. Aber uns treibt die Sorge, dass hier Versäumnisse geschehen. Sie werden uns unablässig am Werke finden, hier die Initiative, wenn Sie so wollen, auch die Fantasie anzuregen und zu beflügeln, damit wir über den toten Punkt hinwegkommen, ehe denn die Katastrophe vollends da ist und Sie uns dann noch einmal wieder sagen, es sei noch böser um uns bestellt und es sei noch viel risikoreicher geworden und so weiter, wie wir das von Ihnen bis dato zu hören bekamen. Halten Sie uns bitte auch nicht entgegen, dass auch das, was wir wollen, auch das, was wir anregen, mit Risiken verbunden sei. Das wissen wir selbst. Aber das Kriegsrisiko, das hier so drohend vor uns steht, das wird uns munter machen. Und ich meine, auch willig machen müssen, ein anderes Risiko. Ein Risiko friedlicher Begegnungen und Auseinandersetzungen einzugehen. Denn jedes Risiko ist geringer als das Risiko des Krieges. Lebhafter Beifall bei der SPD und der FDP. Wiederholen Sie bitte auch nicht den Satz, dass die Sozialdemokratische Partei mit ihrer Politik den Untergang Deutschlands verursachen werde. Die Bundesrepublik ist nicht Deutschland. Sie, verehrte Damen und Herren, haben Deutschland nicht wiederhergestellt. Wieso sollte ein anderer Deutschland untergehen lassen können? Der Untergang Deutschlands, das ist unsere Sorge, kann kommen, wenn nicht endlich wenigstens mit dem Wettrüsten Schluss gemacht wird, wenn nicht endlich einmal in all diesen Entwicklungen, von denen Sie selber sagen, dass sie sich bis heute zum Bösen ausgetragen haben, ein Stopp und ein Haltepunkt kommt. Das ist es, was uns veranlasst hat, auf Rapaki-Plan, auf Kennenvorschläge und dergleichen hinzuweisen, als eine Möglichkeit, wenigstens einen Ansatz zu finden, eine Möglichkeit, die ausgestaltet werden muss. Ich will alles mit einem einzigen Satz zusammenfassen. Die Verdünnung des militärischen Aufmarsches in alten, sogenannten klassischen Waffen ist in Europa längst im Gange. Lassen Sie bitte davon ab, diese Verdünnung in alten, klassischen Waffen aufzufüllen mit Atomwaffen. Darum geht es uns. Langanhaltender, lebhafter Beifall bei SPD und der FDP. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.